Ich darf euch einladen in eine Geschichte, wo je nachdem, wie manches Jahr, dass man schon bewusst Weihnacht feiert und die Bibeltexte dazu schon gelesen hat, dann hört man den Text nicht zum ersten Mal. Es ist die Ankündigung von der Geburt von Jesus. Und so Abschnitt in der Bibel, wo man möglicherweise schon mehr als einmal gehört hat, die neigen dazu, dass sie an einem vorbeirauschen. Dass man sie ja, fast mitsagen kann. Man muss immer daran denken, es geht nicht allen so. Gewisse Leute haben es vielleicht noch nie so richtig gehört. Und für die hören sie dann oft mit ganz anderen Ohren, als wenn man sie eben schon oft gehört hat. Ich tue mir, und ich habe das jetzt auch wieder gemacht, am letzten Mittwoch, wo ich wollte entscheiden, was ich euch für ein Wort von Gott mitbringe. Dann versuche ich, einen Text so zu lesen, als hätte ich ihn noch nie gehört. Ich stelle mir immer vor, ich bin ein römischer Bürger, gerade erst zum Glauben gekommen. Keine Ahnung, außer dass Jesus der Herr ist. Und jetzt auf einmal überkomme, werde ich mit all diesen Geschichten vertraut gemacht. Und dann lese ich so eine Geschichte und stelle mir vor, du hast das noch nie gehört. Und wisst ihr, warum es mir das hilft? Weil ich dann viel aufmerksamer lese. Und weil ich dann Sachen wahrnehme, die ich sonst nicht wahrnehmen würde. Und es ist ja interessant, ich habe wirklich die Geschichte schon ein paar Mal gelesen in meinem Leben. Und das erste Mal Sachen gesehen, die ich bis jetzt nicht gesehen habe. Ja, ich lade euch ein, auf den Abschnitt zu hören aus dem Lukas 1. Und wer mag, darf gerne dazu aufstehen, im Sinn von, es ist das Wort von Gott für uns, wir tun es empfangen heissen, man kann auch sitzen bleiben und einfach vielleicht die Hände öffnen, als ein Symbol, dass man möchte sein eigenes Herz jetzt ganz weit auftun und ganz neu hören auf die Geschichte. Es ist das Wort von Gott für uns heute am Sonntag, 17. Dezember. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause Davids, mit Namen Josef. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Schau auf Elisabeth, deine Verwandte, auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und da sagte Maria: Ja, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie. So segne du dies Wort uns, Herr Jesus Christus. Amen. Gott schickt einen Engel. Und er schickt ihn in die hinterste Provinz. Wenn man ein bisschen die Geografie anschaut, was sind dort zumal wichtige Orte gewesen, wohin geht jetzt der Engel? Er geht in ein abgelegenes Dörfli, bei uns würde man vielleicht sagen, in ein Käffli, zu einem jungen Mädchen. Und ich frage mich manchmal, wenn ich so Geschichten lese, warum eigentlich erzählt jetzt der Lukas das so ausführlich? Schon vorher, das mit dem Johannes, der Täufer, das ist das, was dieser Geschichte vorausgeht, dass er wieder einen Engel schickt und er geht zu einem Priester, zu einem Ehepaar, wo kein Kind bekommen kann. Und jetzt eben hier diese Geschichte, der Engel geht zu der Maria. Denn die anderen Evangelisten in der Bibel, also Matthäus, Markus, Johannes, die erzählen die Geschichte nicht. Die geht der Engel zum Josef. Und nur die Geschichte wird erzählt, die vom Josef, die erzählt der Lukas nicht. Warum erzählt sie der Lukas? Warum ist ihm das so wichtig? Er schreibt ja das Buch, sein Evangelium, zu einer Zeit, wo Jesus bereits gestorben ist, schon verstanden ist. Alle haben schon gewusst, die es geglaubt haben, dass er der Herr ist, der Retter, der Messias. Und jetzt spult, nachdem alles eigentlich schon vorbei ist, der Lukas die Geschichte, er spult nochmal ganz am Anfang und erzählt von ganz am Anfang an eben die Geschichte. Ich glaube, der Lukas macht es darum, und ich glaube, das ist noch gut, wenn man das weiß über den Lukas, weil er ganz besonders Geschichten erzählt von Menschen am Rand der Gesellschaft. Er hebt die Führer wie kein anderer Autor im Neuen Testament. Er hat unter der Führung vom Heiligen Geist offenbar den Auftrag gespürt, ich muss die Geschichten erzählen von Menschen am Rand. Leute, die nichts zu sagen hatten, die eigentlich niemand mit ihnen gerechnet hat. Also dann, er erzählt zum Beispiel Geschichten von Menschen, die aufgrund von einer Krankheit als unrein gegolten haben. Die konnten nicht Gottesdienst feiern, die sind ausgeschlossen gewesen von Beziehungen, andere haben sie nicht anlangen und so weiter. Und so Geschichten erzählt der Lukas. Er erzählt einige Geschichten, wo Samaritanerinnen und Samaritaner drin vorkommen. Ein Volk, wo die Juden überzeugt sind davon, dass sie nicht richtig glauben. Und was sie darum verachtet haben, was sie den Umgang mit ihnen gemieden haben. Jesus erzählt Geschichten von so Menschen, die das Richtige tun und ihn erkennen. Er erzählt Geschichten von Zöllner, viel mehr als die anderen. Zöllner, die verhasst sind, weil sie mit der römischen Regierung kooperiert haben. Sie alle kommen beim Lukas prominent vor. Viel prominenter als bei den anderen. Und noch eine andere Gruppe kommt prominent vor. Und das hat etwas zu tun auch mit dieser Geschichte, nämlich Frauen. Frauen. Keiner bringt so viele Geschichten, wo Frauen im Zentrum stehen, wie der Lukas. Und das ist darum wichtig, weil Frauen in der damaligen Zeit haben ganz eine andere Stellung gehabt, als dass sie das heute haben in der Gesellschaft. Man hat gering gedacht, klein gedacht über Frauen. Wenn eine Frau geheiratet hat, ist sie im Besitz von ihrem Mann übergegangen. Also wenn man dann so Inventur macht an die Jahre, dann taucht dann der Post der Frau auch noch auf. Alles, was die Frau verdient, was sie erwirtschaftet, was sie anbaut, gehört im Mann. Er verfügt über das. Es gibt einen rabbinischen Lobspruch, der lautet folgendermaßen: Nicht alle haben so gebetet, aber es hat der gegeben, die so gebetet haben. Danke, dass ich nicht als Heide geboren bin, nicht als Unwissender und nicht als Frau. Wenn jemand gestorben ist, es hat eine Zeit gegeben, wo wenn jemand gestorben ist und mit der Leichenzug ist durchs Dorf gezogen, dann haben die Frauen müssen vorauslaufen. Warum? Damit alle sehen, wer schuld ist für den Tod. Eine Erinnerung an die Eva, die nach der Frucht gegriffen hat, vom Adam kein Wort. Die Frau ist schuld. Und jetzt zeigt der Lukas, dass Gott nicht erst durch den Jesus, der dann schon erwachsen ist, dass er nicht er in dir stehen, sich diesen Menschen zuwendet, die eigentlich unter einem schwierigen Verdikt von der Gesellschaft stehen, sondern er will zeigen, dass Gott schon viel weiter, schon viel früher, vorher, denen Würde gibt, die in der damaligen Gesellschaft keine Würde hatten. Und Maria ist eine von denen. Und Elisabeth und Zacharias. Das ist auch so ein Paar. Wer kommt auf die Idee, dass die eine besondere Rolle spielen soll, wenn der Messias kommt? Gott kommt auf die Idee. Wer kommt auf die Idee, dass die Frau, die junge Frau Maria, soll eine besondere Rolle spielen, wenn der Messias kommt? Gott kommt auf die Idee. Niemand sonst, auch die Maria selber nicht. Und dann, wenn wir dann an Weihnachten noch die Geschichte weiterlesen und von den Hirten auf dem Feld, wo die Ersten sind, die das neugeborene Kind gehört, können anschauen, dann steht wieder genau die gleiche Geschichte. Hirten spielen keine grosse Rolle. Sie sind oft gemieden, sie sind unrein, sie haben mit toten Tieren zu tun. Sie stinken. Die sind Tag und Nacht bei ihren Schafen. Und Gott findet die, die am Rand sind, die stellen ins Zentrum. Die scharen sich um meinen Sohn Jesus, weil er genau für so Menschen gekommen ist. So, und jetzt ist da also der Gabriel, der kommt zu dieser Maria. Und ich kann mir schon vorstellen, wie der Gabriel reagiert hat, als er den Auftrag bekommen hat von Gott. Wie er den Zettel nimmt, also ich weiß nicht, ob es im Himmel mit Zettel gegangen ist, aber ich stelle mir es einfach so vor, er nimmt den Zettel von Gott, liest drauf Ortschaft, wo er seine Navigation quasi, woher er muss und zu wem das er muss. Und ich stelle mir vor, wenn er Gott anschaut, den Vater, ich stelle mir es nur vor, ich sage nicht, es ist so. Und er sagt, Maria, Bethlehem, bist du sicher? Weil es so unerwartet ist, dass Gott ausgerechnet diese Frau meint. Die Maria ist zwischen 12 und 13 Jahre alt. In diesem Alter hat man in der damaligen Kultur Mädchen verlobt. Man hat sie verlobt. Die haben sich nicht selber verlobt. Die sind verlobt worden. 12, 13 Jahre. Und es dauert etwa ein Jahr, die Verlobung, und die ist rechtsverbindlich. Wenn man die auflöst, ist das eigentlich wie eine Scheidung. Und so kommt er also zu dem Kind, muss man fast sagen. Es ist fast noch ein Kind. Und die soll Jesus in sich tragen und auf die Welt bringen. Und das ist ein provokativer Akt eigentlich. Es zeigt, dass Gott sich auf die Seite von so einer Frau stellt, weil sie eine Frau ist und zu dieser Frau, zu dieser Maria, die eigentlich ein Nobody ist, er geht zu einer Person, wo niemand auf die Idee kommt, dass die irgendeine wichtige Rolle spielen wird. Und sie ist sich dem nachträglich absolut bewusst. Denn sie sagt dann im Vers 48, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn hinabgesehen oder hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. Also sie weiß genau, wie ihre Stellung in der Gesellschaft ist. Und sie wundert sich darüber, dass es einen Gott gibt, dass er Gott, wo sie an glaubt, auf die Niedrigkeit seiner Magd abschaut. Von jetzt an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Und jetzt sind wir natürlich sofort versucht zu sagen, bildet ihr jetzt aber nicht zu viel darauf ein, gell? Aber ich glaube, das ist gar nicht so die Gefahr von dieser Frau in dieser damaligen Kultur. Aber sie ist sich einfach bewusst, da wird mir ein Ehr zuteil, die habe ich mir selber nicht nehmen können. So. Und was sagt denn die Geschichte jetzt? Was sagt sie dir und was sagt sie mir? Das ist einmal eins, was mir aufgegangen ist, ganz, ganz neu bei dieser Geschichte. Dass Gott uns Menschen oft viel mehr zutraut als wir uns selber. Dass Gott ein Zutrauer ist. Dass es Zutrauungen Gottes, Zutrauungen Gottes, das klingt auf Schweizerdeutsch ein bisschen holprig. Aber es ist einer, der Menschen etwas zutraut. Gott traut Menschen etwas zu. Und das zeigt die Geschichte. Menschen, die sonst keinen darauf kommen, dass sie gemeint sein könnten. Und ich glaube, das ist eine ganz grosse Ermutigung. Für Menschen, auch unter uns, die sich selber vielleicht nicht so viel zutrauen. Es gibt ja die anderen auch. Die überschätzen sich, die finden, sie seien immer genau die Richtigen. Und zum Glück ist man jetzt auch noch auf sie gekommen. Ich rede nicht von denen, ich rede von denen, die eigentlich niemand an sie denkt. Und für die ist das eine ganz grosse Ermutigung. Leute, die gering von sich denken. Es kann sein, dass du jemand bist, der gering von sich denkt. Der sagt, ja, dass alle anderen, das kann ich verstehen, aber ich doch nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch mit dieser Geschichte hören, Gott denkt nicht so. Du musst nicht alles glauben, was du denkst. Es ist sogar wichtig, dass du nicht alles glaubst, was du denkst. Er traut uns manchmal Sachen zu, die wir uns nicht würden zutrauen. Wir halten uns zu wenig begabt. Wir halten uns für unwürdig. Was auch immer der Grund ist und woher auch das immer kommt. Ich weiss nicht, wie das ist bei dir. Und ich habe wieder den Eindruck gehabt, es gibt vielleicht in deinem Leben Sachen, Möglichkeiten, die sich dir auftun, die dich auch nicht mehr loslassen. Und du denkst aber immer, nein, ich komme da nicht in die Frage. Nein, ich nicht. Vielleicht kommt dir das darum immer wieder in den Sinn, vielleicht lässt es dich darum nicht mehr los, weil Gott es dir zutraut. Du hast zwar das Gefühl, ich habe zu wenig von dem, ich habe zu wenig von diesem, ich habe die falsche Beruf, ich habe die falsche Ausbildung, es ist ein bisschen alt oder ich bin zu jung. Es gibt ganz, ganz viele so wunderschöne Ausreden. Ich wollte nicht sagen, dass Gott in jedem Fall das von dir will, was du ausschliessest. Das wollte ich gar nicht sagen, aber manchmal bringt er ein Thema immer wieder auf bei dir. Ganz bewusst. Und manchmal schickt er sogar einen Gabriel, der dir auf die Sprünge hilft. Und er tut das, weil er langsam an dir arbeitet und dir möchte sagen, doch, ich meine dich. Ich meine dich. Du bist es. Es hat in meinem Leben immer wieder so einen Moment gegeben, selber, und ich bin überzeugt, ihr kennt die auch. So einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, nein, ich doch nicht. Ich bin in Birbu aufgewachsen. Ein Bauerndorf. Cornelia hat zwar gesagt, das letzte Mal, als ich bei euch war, die dort oben haben bei euch das Gefühl gegeben, die schauen immer ein bisschen auf uns. Aber, oder? Cornelia unten am See. Wir haben die benötigt, die sind noch beim Wasser. Ich bin ein bisschen weiter oben aufgewachsen. Aber ich meine, ich bin ein Bauernsohn. Meine Lehrer leben nicht mehr. Die könnten euch Sachen erzählen. Was wird aus dem mal? Was soll aus dem mal werden? Mittelmäßig so. Er könnte schon, wenn er will, aber... Und ich habe manchmal für mich im Leben wieder gedacht, ja, du bist ja ein Birrer Bauernsohn. Also ich habe das gerne gehabt, ich würde das überhaupt nicht abwerten. Aber ich meine, ja, versteht ihr, was ich meine? Wo es darum gegangen ist, die Anfrage, Zarau als Dozent zu arbeiten, habe ich das Gefühl, nein. Nicht, weil ich das nicht will, aber ich kann das doch nicht. Und so hat es immer wieder so Momente gegeben, wo es ums Schreiben gegangen ist. Nein, ich kann das doch nicht. Ich bin das doch nicht. Was soll ich denn? Und die Geschichte, das ist meine Geschichte, die ist nicht wichtig. Ich weiss einfach, dass es anderen auch so geht. Und dass die auch so denken von sich selber. Wenn etwas an sie herkommt, bin ich das, kann ich das, darf ich das? Und es gibt aber Momente, wo Gott dich in etwas hineinführt und du zögerst, weil du dir das nicht zutraust. Und einfach nicht zutraust. Ein Student von uns am TDS hat einmal eine wunderschöne Geschichte erzählt. Er hatte eine Andacht und in dieser Andacht hat er erzählt, wie er zu seinem Weihnachtsbaum gekommen ist. Es war irgendwie kurz vor dem 3., 4. Advent, er hat seinen Weihnachtsbaum schon besorgt. Er hat gesagt, er sei in eine Baumschule gegangen, zusammen mit seiner Frau. Und das war eine Baumschule, wo sie Weihnachtsbäume verkaufen. Und man konnte sich dort seinen Baum aussuchen. Also das kann man ja sowieso, aber die sind alle noch gestanden. Und man hat sich ein Sagen bekommen und hat sich dann sein Weihnachtsbäumchen sagen. Und er ist mit seiner Frau, das war irgendwo in Zürich-Oberland, in die Baumschule hinein. Sie sind durch die Baumschule gelaufen, haben von vorne bis hinten, von oben nach oben und so. Und am Schluss haben sie gesehen, dass am Rand von dem Feld so eine Dornenhecke war, Brombeerenhecke, die dort so ziemlich hoch verwuchert sind. Und er sieht, dass dort unten auch ein Baum gewesen wäre. Oder dass er spitz raus schaut von dem Baum. Und er ist gegangen, hat die Dörner ein bisschen weggenommen, hat den Baum abgesackt, der hat eigentlich unten kein Grün mehr gehabt, der war verdorren, der war eigentlich versteckt unter diesen Dornen, nur eben der Spitz, der war grün. Und er nimmt den Baum, geht führen, dort, wo man den Baum muss zahlen, und sagt, ich will gerne den Baum. Und der Baumjournalist, der Besitzer, schaut ihn an und sagt, das meine ich jetzt aber nicht ernst, oder? Mal, er möchte den Baum. Er hat den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, nehmt sie doch einen anderen. Nein, ich will den Baum. Und dann sagt der Besitzer von dieser Baumschule, ja, dann ich schenke ihnen den Baum. Er sagt, nein, ich will den nicht gratis. Was kostet der? Ja, der kostet nichts. Schauen Sie ihn doch an. Was machen Sie? Was haben Sie da eigentlich vor? Am Schluss hat der Student, Erik hat er geheissen, dem 50er Noten auf den Tisch gelegt und gesagt, vielen Dank für den Baum. Wissen Sie, so ist Gott. Er geht zu denen, die kennen, an sie denkt. Und er zahlt für sie. Ich werde die Geschichte nie vergessen. Der Erik hat etwas verstanden davon, wie Gott es macht. Wenn er jemanden auswählt, dann geht er zu denen, die eigentlich alle daran vorbeilaufen, die sagen, ja, nein, also der sicher nicht. Er nimmt den hässlichsten Baum. Und jetzt wollte ich nicht sagen, ihr alle sind hässlich. Oder ich auch noch. Ich wollte das nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass Gott manchmal zu denen geht, die keiner an sie denkt. Und er nimmt die und er zahlt sogar noch für sie. Ich finde das eine wunderschöne Geschichte. Bei Gott gelten unsere Selbstabwertungen eben nicht. Bei allem dem, was er uns zutraut, will er sagen, schau, du hast das, was ich will, dass du es hast, das hast du. Das, was ich will, dass du es hast, das hast. Und wir sehen es bei dieser Geschichte, dass er dieser Maria, und ich gehe noch mal zurück zu ihr, dass er ihr zwei wunderschöne Zusagen gibt, die eine Art ein Gegenpol sind. Und das ist das, was ich das erste Mal entdeckt habe jetzt beim neuen Lesen, dass er im Grunde genommen ihre die Zweifel schon vorher wegnimmt. Er nimmt sie ihr weg durch das, was er ganz am Anfang sagt. Er sagt nämlich ganz am Anfang zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadete, heißt du mit Gnade Beschenkte, der Herr ist mit dir. Und im Grunde genommen gibt er ihr da zwei Sachen gegen einen möglichen Zweifel, dass sie vielleicht dann doch zu wenig wäre und nicht die richtige wäre und dass sie sich vielleicht überhört könnte haben. Und die erste Zusage, die er ihr gibt, ist, sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte. Du bist mit Gnade beschenkt. Das heisst, nicht dein Gefühl, ob du würdig bist oder nicht, zählt. Nicht dein Gefühl, nicht deine Bewertung, nicht deine Begrenzung, es zählt seine Gnade. Es ist Gnade. So wie der Erik das Weihnachtsbäumchen geholt hat, es ist Gnade. Niemand hat das sonst geholt, nur er. Es ist Gnade. Es ist Gottes Ermöglichen, Gottes Befähigen, sei es ja. Und wenn du die Gnade hast, dann kannst du das wagen, wo du grossen Respekt vor dir, vor ihm hast oder denkst, ich komme da nicht in Frage. Wenn du Gnade hast, kommst du in Frage. Und er sagt ihr noch etwas Zweites, was ganz wichtig ist. Der Herr ist mit dir. So quasi präventiv. Der Herr ist mit dir. Mit dir, Maria. Mit dir ist er. Und darum kannst du das wagen, was dir unmöglich erscheint, wenn er mitkommt, wenn er da ist. Das ist ja oft so bei so Aufgaben, wo wir denken, nein, das können wir doch nicht, wir sind doch zu wenig. Wenn er dabei ist, dann kommt es ja viel, viel mehr auf ihn drauf an als auf mich. Also wenn er da dabei ist, dann kann ich das doch wagen. Dann kommt es auf ihn an. Gottes Gnade und Gottes Gegenwart, die begleiten Gottes Auftrag, wenn er uns etwas zutraut. Mögt ihr noch? Die Geschichte redet von einer Zutrauung und ich würde auch sagen, sie redet von einer Zumutung. Und das ist das Zweite, was ich euch heute mitgeben möchte. Dass uns Gott manchmal Sachen zumutet, wo wir denken, die seien zu schwer. Und das ist nicht das Gleiche wie vorher mit den Zutrauungen. Oder? Bei den Zutrauungen geht es darum, dass es eigentlich im Grundsatz etwas schon wünschenswert wäre, aber du denkst zu gering von dir. Bei den Zumutungen ist es ein bisschen anders. Das ist nicht, doch, da lässt Gott etwas zu, was du dir nicht unbedingt wünschst. Und wo du denkst, es sei zu schwer, die Last sei einfach zu schwer, die mit dieser Zumutung verbunden ist. Und deren gibt es eben auch. Es gibt nicht nur Zutrauen in unserem Leben, es gibt auch die Zumutung in unserem Leben. Manchmal mutet Gott dir und mir Sachen zu, Lasten, wo wir denken, die gehen über meine Kräfte. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass Maria das auch empfunden hat. Denn stellt euch das mal ganz konkret vor. Die Maria nach dem Besuch vom Engel. Was macht die jetzt? Ja, sie ist wahrscheinlich zu ihrem Verlobten gegangen und hat gesagt, du, ich muss dir etwas sagen. Ich bin schwanger. Aber nicht von dir. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Josef erschrocken ist? Und wie sie antraben vor ihren Eltern und vor ihren Schwiegereltern, das ist noch viel schwieriger. Und denen müssen sagen, sie sind schwanger. Und es sind kein Mann im Spiel. Was meint ihr? Haben die denen das geglaubt? Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, was Gott dieser jungen Frau hier eigentlich zumutet. Und wir stellen uns dann manchmal vor, dass die Leute dann sagen, dass die Eltern fragen natürlich, ja, von wem ist es denn? Vom Heiligen Geist. Und die Jüngeren sagen sich schon, du, müssen wir zum Arzt mit dir? Ich glaube nicht, dass die Leute sagen, aha, vom Heiligen Geist. Ja, dann ist es ja schön, ich freue mich für dich. Ich stelle mir es anders vor, dass die Leute im Dorf gesagt haben, es ist übrigens vom Heiligen Geist. So ist es doch. Was für eine Zumutung gibt Gott dem jungen Mädchen. Und auch später, ich glaube nicht, dass es immer einfach und schön war, Mutter von Jesus zu sein. Die Bibel erzählt nicht so viel über die Familiengeschichte. Was sie aber erzählt, zeigt, dass das manchmal spannungsvoll war. Bei dem Hochsee zu Kana, dass die Geschichte steht im Johannesevangelium, dort merken wir, dass zwischen Mutter und Sohn eine gewisse Disharmonie ist, wenn er was soll tun. Am Ende folgt dann der Sohn und tut das Wunder, was dort darum geht, Wasser zu Wein. Es gibt eine andere Geschichte, die ist viel dramatischer, die steht im Markus-Evangelium. Dort gehört seine Familie, dass er irgendwo eine grosse Schar um sich schart, dass er predigt und lehrt, vielleicht etwas provokativ sagt, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die Familie findet, jetzt ist er übergeschnappt. Jetzt spinnt er, sagen sie. Markus 3, können Sie nachlesen. Und sie gehen und sie wollen ihn rausholen, weil sie sagen, nein, das kommt nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Bub. Sie wollen ihn rausholen und Jesus lasst nicht auf seine Familie. Das ist in der damaligen Kultur viel, viel schlimmer, als in unserer das wäre. Er lasst nicht auf sie und er sagt sogar, wisst ihr übrigens, wer meine Familie ist? Es sind die da bei mir sind. Das ist meine Familie. Das ist ein enormer Affront an die eigene Familie. Es war nicht immer so einfach, die Mutter von Jesus zu sein. Sie haben ihn nicht verloren unterwegs, das wissen wir auch. Sie haben ihn nicht verloren. Sie sind zusammen durch das durch. Und am Ende hat Jesus unter dem Kreuz für seine Mutter gesorgt, hat einen Jünger beauftragt, für seine Mutter zu sorgen. Also, er war nicht einer, der einfach gegen seine Familie rebellieren wollte. Er hat auch gelernt, er Vater und Mutter, aber er hat seiner Mutter trotzdem nicht immer einfach gemacht. Das heisst, wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich segnet, wenn Gott dich erwählt, dann heisst das nicht, dass du lastenfrei durchs Leben gehst. Und es gibt Lasten, die entstehen gerade darum, weil er dich gerufen hat, weil er dich erwählt hat. Und wir wissen das von all denen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Von denen wissen wir es ja, dass sie genau unter dieser Last von der Nachfolge leiden und einen hohen Preis dafür zahlen. Aber das gilt eben nicht nur für die Verfolgten. Die Maria ist nicht verfolgt gewesen. Aber sie hat es nicht einfach mit ihrer Geschichte. Es ist manchmal eine grosse Ehre, die Gott uns gibt, wenn er uns eine Aufgabe gibt. Und manchmal ist es aber auch eine grosse Last. Ich weiss nicht, ob du das auch kennst. Ich kann wieder nur so meine Geschichten erzählen und sie sind vielleicht mehr oder weniger interessant oder nachvollziehbar. Aber ich glaube, es gibt sie in jedem Leben. Es hat so eine Zeit gegeben, wo ich zum Beispiel, wenn ich am Sonntag am Morgen hätte predigen sollen, in der Gemeinde, dass ich das fast nicht zustande gebracht habe. Dass ich im Bett aufgewacht bin und gedacht habe, Herr, warum eigentlich muss ich gehen? Kannst du nicht einen anderen schicken? Ich weiss, ein bisschen spät am Sonntagmorgen. Aber es ist mir Sonntag für Sonntag so gegangen. Und ich habe mich mühsam müssen durchringen, ich gang. Ich kann mir es heute nicht erklären, was das genau war. Ich kenne das heute, es ist mir heute nicht so gegangen. Ich kenne das heute weniger. Eigentlich fast nie mehr. Aber ich mag mich an eine Zeit erinnern, wo mir das enorm schwer gefallen ist. Und ich kann nicht sagen, warum. Es hat eine Zeit gegeben, was mir enorm viel zu schaffen gemacht hat, wenn es Widerstand gegeben hat in der eigenen Gemeinde, gegen irgendetwas, was wir als Gemeindeleitung vorgegeben haben. Wenn es Kritik gegeben hat, dass mir das so nachgegangen ist. Ich kann heute ein bisschen zuordnen, es hat oft mit Müdigkeit auch zu tun gehabt. Mit, nicht so recht mögen und dann noch kritisiert werden. Und ich war wahrscheinlich auch zu empfindlich gewesen und konnte nicht mit dem umgehen. Und es hat es mir schwer gemacht. Aber ja, es gibt ganz andere Zumutungen und die sind viel schwerer als meine. Es gibt Menschen, die über eine lange Zeit wie Gottes Nähe nicht mehr spüren. Er ist wie weg. Ich habe vorletzt mit der Person, die das gerade kürzlich erlebt hat. Und sie jetzt langsam geht das Licht wieder auf. Sie sagt, ich habe Wochen hinter mir, wo ich einfach da habe, was ich weiss, dass es Gott verdient hat. Aber ich kann dir sagen, in mir ist es stockdunkel gewesen. Und ich weiss nicht, warum. Die dunkle Nacht der Seele, sagt der Johannes vom Kreuz dem. Wenn es dunkel ist, Gott ist da, aber du spürst ihn nicht. Gar nicht. Er ist weg. So fühlt es sich an. Er ist es ja nicht. Aber so fühlt es sich an. Es gibt die dunkle Nacht der Seele. Es gibt schwere Schicksalsschläge. Es gibt Familienväter, Familienmütter, die von ihren kleinen Kindern wegsterben. Vielleicht hast du auch so Zumutungen in deinem Leben. Dass der Gott, der dich so liebt, dass du ihn manchmal halt nicht verstehst. Dass du betest wie ein Weltmeister und es scheint nichts zu passieren. Es gibt Lebensrätsel, die sich dir nicht auflösen. Das gibt es einfach. Und dann muss ich denken an die Geschichte im Alten Testament, wo der Mose, der auch so einen Auftrag von Gott bekommen hat und das Gefühl hat, es ist mir einfach manchmal zu schwer. Er hat zu Gott gesagt, könntest du mir nicht ein bisschen entgegenkommen. Also ich würde gern Gott, das würde mir ungeheuer helfen, wenn ich dich dürfte sehen. Und Gott sagt zu ihm, nein, du darfst mich nicht sehen. Aber ich werde an dir vorbeiziehen, ich werde dir die Augen verschliessen, du wirst mich nicht sehen können. Ich werde mit meiner Herrlichkeit an dir vorbeigehen und wenn ich dann vorbei bin, dann darfst du mich von hinten sehen. Er möchte gerne ins Angesicht von Gott sehen können. Und Gott sagt, nein, du darfst mich nur von hinten sehen. Du würdest es nicht überleben, wenn du mich von Angesicht zu Angesicht sehen würdest. Und die Juden sagen bei dieser Geschichte, dass sie eine ganz wichtige Lektion enthalten. Nämlich, dass wir Gott oft erst sehen können, seine Spuren können sehen, wenn er schon an uns vorbei ist. Also manchmal, wenn ein Ereignis schon länger zurückliegt und manchmal ja, Jahre zurückliegt, können wir auf einmal verstehen, wo Gott da drin war. Aber im Moment haben wir ihn nicht dürfen sehen, haben wir ihn nicht können sehen. Und Jude sagt, das ist typisch für viele Wege von Gott. Sie erschliessen sich dir erst im Nachhinein. Das ist nicht immer so einfach. Weil wenn man drin ist, denkt man, jetzt müsste ich doch den Beweis haben. Der Walter Lüthi, bekannter Schweizer Pfarrer, er nennt das die Gotteslast, wo er manchmal Menschen auflädt. Die Gotteslast. Und ich bin Gott so dankbar, dass er der Maria auch in das rein, in die Zumutung hinein, bei dieser Geschichte, und ich habe das erste Mal festgestellt, dieses Jahr, auch zwei Sachen mitgibt. Ich meine, ich kenne ja die Sätze, aber ich habe das erste Mal verstanden, dass sie wohl mit dieser Last etwas zu tun haben. Wo die Maria jetzt zugemutet wird mit dem Weg, dass er ihr nämlich sagt, schon ganz am Anfang, fürchte dich nicht. Und natürlich sagt er ihr das, weil sie verschreckt. Das lesen wir im Vers vorher. Aber ich glaube, das hat noch eine andere Bedeutung. Denn der gleiche Satz sagt er schon in Zacharias, in der Geschichte vorher. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Zweimal nacheinander sind die ersten Worte im Neuen Testament, wo Gott zu Menschen sagt. Nach dem Lukas. Sind die ersten Worte, wo Gott sagt. Fürchte dich nicht. Und das ist seine Zusage im Blick auf auch deine und auf meine Zumutungen, die Gott uns gibt. Fürchte dich nicht. Und die zweite ist eine Wiederholung. Denn der Herr schenkt dir seine Gnade. Das kommt zweimal vor in dem Text. Das habe ich noch nie wahrgenommen. Dass Gott dir Gnade gibt. Wie willst du Zumutungen bewältigen? Nimm dich zusammen. Bet mehr. Ich sage nicht, das ist immer falsch. Aber das ist nicht, was Gott oder Maria sagt. Er sagt, der Herr schenkt dir Gnade. Und wenn er Gnade gibt, dann heisst das, dass er dafür sorgt, dass du nicht zerbrichst unter deiner Zumutung. Wenn er dir gnädig ist und wenn er dir sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, dann kann ich es tragen. So, das ist Maria. Ich bin fast am Schluss. Aber ich muss noch etwas sagen, in dieser Geschichte geht es nämlich gar nicht um Maria. Es wird zwar ihre Geschichte erzählt und der Lukas erzählt sie ganz, ganz bewusst. Er erzählt sie ganz bewusst. Warum? Weil er zeigt, er geht zu den Hintersten. Aber es geht ihm nicht einfach nur um die Hintersten, um die Vergessenen, sondern er hat ja etwas vor. Er hat etwas vor und er sagt der Maria das ausführlich und sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakobs. In Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und schau jetzt, das ist faszinierend. Ich habe das erstmal so richtig verstanden, wieder neu. Die Geschichte endet ja nicht mit der Maria. Sie kommt dann schon einmal vor. Aber das Eigentliche, was der Lukas sagen will, ist, es geht um jemanden bei dieser Geschichte. Und der jemand ist Jesus. Und Gott mutet dir etwas zu und er traut dir etwas zu und das hat zu tun mit dem Jesus. Es geht nicht nur um deine Biografie, Maria. Es geht um Jesus. Und sie sagt ihm drei Sachen. Da. Er sagt ihr drei Sachen. Drei Sachen über den Jesus. Und ich glaube, die sind ganz, ganz wichtig für uns. Er sagt ihr, er wird gross sein. Er wird gross sein. Er wird als König herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und dann gerade nochmal, sein Königreich wird kein Ende haben. Das ist das Eigentliche bei dieser Geschichte. Das heisst, jetzt kommt die Zeit, wo er der König ist. Du, Maria. Und das ist ja eigentlich das eigentliche Geschenk. Du darfst in einer Zeit leben und du darfst teilhaben in einer Geschichte, wo er sich wird als König erweisen. Und das ist die eigentliche gute Botschaft in dieser ganzen Geschichte. Und ich frage dich und ich frage mich selber, was heisst das eigentlich für morgen? Für heute Nachmittag, für morgen, für übermorgen. Was heisst das eigentlich für das, was dich daheim erwartet? Für irgendein Telefon, für irgendeine Post, für ein Mail, für irgendeine Schwierigkeit, oder Monat der Arbeit. Was heisst das eigentlich, wenn er gross ist? Was heisst das eigentlich, wenn er der König ist? Was heisst das eigentlich, wenn seine Herrschaft keinen Unterbruch hat? Also, dass er nicht quasi so zwei, drei Jahre mal dann nicht der König wäre. Sie wird kein Ende haben. Was heisst das eigentlich für unsere Weltgeschichte? Was heisst es für die Ukraine? Was heisst es für den Nahen Osten, wenn er gross ist? Und was heisst es für deine und meine kleine Welt, wenn er gross ist und wenn seine Herrschaft kein Ende hat? Es heisst, dass wir ihm vertrauen können. Dass alle Schwierigkeiten und ungelösten Fragen nichts anderes sind als die Einladung, vertrau mir. vertrau mir. Du kannst mir vertrauen. Und mir hilft das enorm. Es gibt Sachen, die irritieren mich. Es gibt Leute, die meinen, alles zu verstehen, die haben auf alles Erklärung. Ich habe vieles nicht eine Erklärung, was passiert in dieser Welt zum Beispiel. Aber ich vertraue Jesus, dass das nicht leere Worte sind. Denn der C.S. Lewis hat schon recht, wenn er sagt, entweder ist der das sagt, ein Wahnsinniger und dann muss man die Menschheit warnen vor ihm. Oder er hat recht. Und dann können wir nichts anderes und dürfen wir nichts anderes als ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Du musst dich entscheiden, entweder spinnt da jemand oder es ist wahr. Und ich entscheide mich für das Vertrauen. Weil Gott schon oft sich als vertrauenswürdig erwiesen hat in meinem Leben. Und in deinem wahrscheinlich auch. Also wenn er morgen König ist, kannst du vertrauen. Das, was dich heute Nachmittag ärgert, du kannst ihm vertrauen. Das ist Nachfolge. Im Vertrauen. Und so kommt dann am Schluss nochmal Maria zum Wort und sie sagt, hier bin ich. Ich bin des Herrn Magd. Das heisst nichts anderes als, ich diene ihm. Ich diene ihm. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Hier bin ich. Ich diene dem Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich vertraue dir. Wenn wir mit diesen Worten von der Maria heimgehen, in das, was dich dort erwartet, wenn wir sie miteinander beten, Satz für Satz, ich lade dich ein dazu, diese Worte ihm zu sagen. Ja, steh doch auf. Lass uns miteinander vor Gott als Ausdruck ja, von unserem auf ihn schauen aussprechen. Hier bin ich. Ich diene dem Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich vertraue dir. Amen.